Hallo bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer 19 Uhr samstags hier auf FSK 93.0. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 3 Wochen haben wir die ersten 20 Minuten der Veranstaltung mit Katharina König aus Jena, die auch im Untersuchungsausschuss in Thüringen für die Linke sitzt, gesendet. Sozusagen als Urlaubsvertretung wird diese Veranstaltung diese und nächste Woche laufen. Also dann ab nächster Woche hat man die dann komplett. Wer sich zu Hause nicht hinsetzen möchte, um die zusammen zu puzzeln, die kann am 11.11. hier FSK einschalten. Und von 14 bis 16 Uhr wird dann die ganze Veranstaltung als Gesamtpaket noch einmal laufen. Vorher aber hier sozusagen als Fortsetzungshörerlebnis. Aber die Veranstaltungsreihe vom rassistischen Normalzustand zum nationalsozialistischen Untergrund wird diesen Monat auch fortgesetzt. Und zwar am 24.10. im Centro Soziale, und zwar mit Heike Kleffner. Die wiederum saß ja im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Das ist also ein Ausgehtipp sozusagen auch zum Thema NSU. Aber jetzt, wie gesagt, die nächste Stunde, die Veranstaltung mit Katharina König aus der Flora, hier genau aus dieser Veranstaltungsreihe, die noch bis ins nächste Jahr fortgesetzt werden wird. Also da immer Ohren und Augen auf. Wir werden das auch immer hier ankündigen. So, erstmal viel Spaß.
Verhältnis, also nur so als kurze Frage, das Verhältnis von den Verfassungsschutzämtern zu ihren V-Leuten beschreiben. Also ich habe da nur den Wiesner, der hat den Tino Brandt geführt, im Kopf, und der schien ja eigentlich da relativ begeistert von seiner Quelle zu sein. Also der geriet da ja geradezu ins Schwärmen, wie toll der Informationen geliefert hat und so weiter und so fort. Das scheint ja dann schon immer ein recht inniges Verhältnis zu sein, was ja dann auch dazu führt, sozusagen bei Straftaten eher wegzugucken oder gar da mal vorher Tipps zu geben, bevor die Polizei kommt.
Das ist ja auch faktisch so gewesen. Ja. Also das es kommt drauf an, wenn man sozusagen, es gibt ja verschiedene Formen, so ein Informant beim Verfassungsschutz zu sein. Das eine ist eine sogenannte, ein Informant, Gelegenheitsinformant. Das kann zum Beispiel ein Nachbar sein, neben dem Nazis wohnen, und der denkt, die gucken da was Komisches, die spielen da Lieder. Ich rufe mal beim Verfassungsschutz an und erzähle denen, dass neben mir Nazis wohnen. Dann wird ab dem Moment die Person sofort als Gelegenheitsinformant geführt. Da muss man auch vorsichtig sein, weil es gibt natürlich Leute, die denken, der Verfassungsschutz ist irgendwie eine gute Institution, die den dann als nutzen, um ihn zu unterstützen. Dann gibt es die sogenannten Gewährspersonen. Das sind Leute, die, ich sage jetzt mal, keinen Honorarvertrag oder Arbeitsvertrag mit dem Verfassungsschutz haben, mit denen man sich auch nicht regelmäßig trifft, sondern mit denen man projektbezogen zusammenarbeitet. Diese projektbezogene Zusammenarbeit gab es unter anderem mit der Lebensgefährtin von Ralf Wohleben, 98 und 99. Die gab es aber auch mit Andreas Rachhausen, das ist der das Fluchtauto zurückgeholt hat, der 3 aus Dresden, gab es mit noch so ein paar Leuten. Die haben sozusagen nur eine kurze Zeit Geld bekommen, da gab es auch maximal bei Jule 50 Treffen, fragt man sich bis heute, wieso das so viele gewesen sind. Und dann gibt's die sogenannten V-Leute, die richtigen, die klassischen. Und die beginnen mit der F-Einstufung, das ist das Niedrigste. Also wenn man anfängt, ist man erstmal eine F-Quelle, man bekommt nicht viel Geld, es wird einem nicht wirklich vertraut, und man steigt über den Zeitraum, in dem man aktiv ist, steigt man hoch bis zur B-Quelle und dann auch über den Wert der Informationen, die man liefert. Also es ist, wenn man sozusagen nur aus einem kleinen Stadtteil berichtet, dann kommt man maximal bis zu einer D, vielleicht C-Quelle. Wenn man aber überregional berichtet, wird man eine B-Quelle. B-Quelle ist das Höchste, was es gibt für V-Leute. A-Quelle sind sozusagen technische Informationen, die man durch Abhören, durch was weiß ich was für Varianten erhält. Genau, und diese B-Quellen, jetzt überlege ich gerade, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
wie das Verhältnis
zu genau, den diese, V-Mannführern. Genau, diese B-Quellen, genau, die haben dann bis zu zweimal die Woche ein Treffen mit ihrem V-Mannführer. Und das ist dann natürlich, da entsteht eine Beziehung. Da braucht man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Das funktioniert ja auch nur auf einer Vertrauensbasis, die die ganz bewusst versuchen, entstehen zu lassen, wofür die auch Schulung bekommen, diese V-Mannführer. Und das führt dann eben dazu, dass sie zum Teil, ich sag mal, schon freundschaftliche Beziehungen entwickelt haben zu denen. Und dazu kommt dann die Grundregel des Verfassungsschutzes, Quellenschutz geht vor Opferschutz. Das heißt, ihre Quellen werden gewarnt vor Durchsuchungen, werden gewarnt vor möglichen, ich sag mal, Angriffen, die es geben könnte, sofern die Information vorliegt. Ihre Quellen erhalten zusätzliches Geld, damit ein Anwalt sie vertritt, wenn es dann doch zu einer Anklage kommen sollte. Und es geht sogar so weit, dass der Verfassungsschutz die Staatsanwaltschaft aufsucht und sagt, hier, das lässt er aber mal sein, da hier auf meinen Brand zu gehen und gegen den irgendwie ein Strafverfahren zu eröffnen. Das ist eine sehr enge Symbiose, die da haben. Und das ist schon krass, so Einzelbeispiele. Die Brand beispielsweise wird mehrfach vor Durchsuchungen gewarnt. Dann, wie gesagt, wir haben einen jetzt, der kriegt ein Auto vom Verfassungsschutz. Der ist halt damit einverstanden, dass das mit einer Überwachungs- und Abhör- und ähnlichem mehr ausgestattet ist, aber das Auto wird komplett bezahlt vom VS. Und das ist dann schon, das hat keinerlei Distanzverhalten mehr zwischen den V-Mann-Führern und den V-Leuten.
Und trotzdem werden ja entweder die wichtigen Infos nicht geliefert oder eben nicht an die Polizei weitergegeben aufgrund von Quellenschutz. Wo ja Quellenschutz möglicherweise auch eine große Rolle gespielt hat, ist ja beim Zeitpunkt des Abtauchens von den dreien. Da gibt es ja die These, dass sozusagen die weggelassen wurden aufgrund von Quellenschutz. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber was kann man denn jetzt mal so zusammenfassen? Das habt ihr ja auch relativ ausführlich bei euch im Untersuchungsausschuss gemacht. Zum Zeitpunkt des Abtauchens, was sind denn da so die wichtigsten Ereignisse und warum passiert das überhaupt sozusagen?
Das ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Also es gibt im Herbst 97 gibt es einen Observationsauftrag ans MEK, also mobiles Einsatzkommando, die sozusagen versuchen sollen herauszufinden, von wem denn diese Bombenattrappen sind. Und es gibt halt den Verdacht, das Ganze hat irgendwas mit Böhnhardt zu tun, weil von dem Fingerabdruck, Teil eines Fingerabdrucks entdeckt wird. Und das MEK hat einen Einsatzbefehl eigentlich für 4 Wochen. Von diesen 4 Wochen können sie aber nur 3 Tage realisieren und im Anschluss übernimmt diese Observation der Verfassungsschutz Thüringen. Gibt ja das Trennungsgebot, sowas funktioniert und läuft eigentlich nicht. Und die Leute vom LKA, also Landeskriminalamt, sagen auch, selbst wenn wir Personalknappheit damals gehabt hätten, wir hätten eher ein Observationsteam eines anderen Bundeslandes angefordert, als den Verfassungsschutz anzufragen. Das macht man einfach nicht, weil die Konsequenz ist, selbst wenn die was herausfinden, bekommen wir die Information nicht. Und wenn wir die Information bekommen, können wir die Information nicht verwerten, weil sie ja immer eine Vertraulichkeitsgeheim nur für den Dienstgebrauch Einstufung hat. Das macht aber trotzdem der Verfassungsschutz und der stellt verrückterweise sofort nach 1,5 Tagen fest, dass es diese Garage da gibt und dass in dieser Garage konspiratives Verhalten wäre. Wenn man sich jetzt in Jena auskennt, man kann diese Garage nicht observieren, ohne dass es auffällt. Also entweder man mietet sich selber in einer Garage daneben ein oder man stellt sich irgendwie die ganze Zeit knutschend auf eine Brücke und guckt nebenbei mit dem Fernglas runter. Aber es gibt keine Variante, über einen längerfristigen Zeitraum diese Garagenkomplex zu observieren. Das geht einfach nicht. Aber der Verfassungsschutz hat es hinbekommen und hat nach 1,5 Tagen rausbekommen, da in dieser Garage, da scheint was zu sein, da tragen die Zeug rein und die verhalten sich konspirativ, weil die machen nämlich sofort hinter sich die Tür zu. Das muss man, ne? Und das ist dann ihr Ergebnis, dann machen sie einen Bericht. Der hat natürlich eine Geheimhaltungseinstufung, weil der Verfassungsschutz beteiligt war, gar nicht eine Quelle. Diesen Bericht geben sie dann der Polizei und die Polizei duckelt dann hintenrum mit der Staatsanwaltschaft aus. Pass mal auf, wir wissen, dass die da sind, wir können euch das nicht so richtig sagen, weil, aber gebt uns mal einen Durchsuchungsbeschluss. Und der Staatsanwalt sagt, okay, mach mal, aber nur weil ihr es seid, kriegt einen Durchsuchungsbeschluss. Dann machen die Garagen auf, dann finden die den Sprengstoff, dann finden die Rohrbombe, dann finden die alles, was man jetzt mittlerweile weiß. Und dann haben sie ein Problem, weil sie nämlich den Nachweis, dass die Garage, die auf Zschäpe läuft, im Zusammenhang mit Böhnhardt und Mundlos steht, nur über dieses geheim eingestufte Dokument haben. Und das können sie nicht verwenden. Deswegen können sie keine Haftbefehle ausstellen. Deswegen gibt es die Haftbefehle erst am 28. Januar, also 2 Tage nach Unter- und Abtauchen. So, das Ganze hat erstmal wenig mit Quellenschutz zu tun, sondern nur mit der Arbeit des Verfassungsschutzes. Sobald der irgendwo dran ist, ist alles geheim. Und man kann als Polizei dann mit den Ergebnissen nicht wirklich umgehen. Die mussten halt die Herabstufung des Dokumentes beantragen und das hat halt ein bisschen gedauert. Und dann waren die weg. Und in der Garage waren keine Fingerabdrücke. Für Verschwörungstheoretiker ist das noch so eine schöne Nebenbei-Information.
Die auf was hinweist?
Weiß ich nicht. Also es gab keinerlei Fingerabdrücke in dieser Garage. Das fand ich nur spannend.
Ja, ja.
Also es gibt Zigarettenstummel mit der DNA von Zschäpe und Böhnhardt. Mundlos hat wohl nicht geraucht. Ja. Aber keine Fingerabdrücke.
Und kann man sagen, dass...
Wie bitte? Ja, die wurde dort gefunden, die Adressenliste wurde gefunden und genauso wurde gefunden, neben der Adressenliste gab es noch sowas Entscheidendes, Hinweis auf Thomas Starke. Das Spannende ist, die Adressenliste wird vom BKA, da ist dann ganz plötzlich ist jemand vom BKA da, ganz komisch, der Rechtsextremismus-Experte, der guckt sich diese... Prümmendorf heißt der, wenn er den kennt. Der guckt sich diese Telefonliste an, da steht neben Starke und Jan Werner, also komplette Plattenanna-Szene, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt steht da drauf, guckt sich die so an und sagt, hat nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Pack mal in die Asservate rein, pack mal in die Staatsanwaltschaft Gera, kümmern wir uns nicht drum. Ist sich dann erst im Juni 2012 drum gekümmert worden. Auf der Liste stehen halt bis auf Hamburg, Quickborn steht drauf, aber steht von allen Mordorten gibt's Nazi-Verbindungen, die auf der Telefonliste auftauchen. Und eben Thomas Starke, Erstunterstützer, und Kai Dalek steht drauf, V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Thomas Richter steht drauf, also Corelli, der jetzt in England lebt mit einer Tarnidentität, und. Die ganzen Leute tauchen auf dieser Liste auf und die Liste verschwindet bis in Juni 2012. Und genauso verschwindet der Briefverkehr zwischen Mundlos und Starke. Die haben sich nämlich im Rahmen der HNG, also hier Nazi-Gefangenschaftsbetreuung, haben die sich Briefe geschrieben. Und das schreibt Mundlos unter anderem an Starke, dass man kleine radikale Zellen gründen müsse, um die Ideologie praktisch umzusetzen. Und das funktioniert halt nicht in einer größeren Gruppe, weil das dann früher oder später eben Verfassungsschutz da mit drinne ist. Die Briefe sind auch als nicht wichtig für den Ermittlungsgegenstand in Asservate gepackt worden. Das Ganze war in einer gelben Rewe-Tüte in der Staatsanwaltschaft Gera als Asservat bis zum Juni 2012. Ich sag mal, es gibt eine logische Erklärung dafür. Die haben halt mit dem Bombenzeug rumgebastelt. Die haben da die Rohrbombe, die ja schon fertig war, funktionsfähig, und die 1,4 Kilogramm Sprengstoff. Und wenn ich das mache und vorhabe, die auch irgendwo hochgehen zu lassen, dann will ich natürlich nicht, dass Fingerabdrücke von mir daran feststellbar sind. Heißt, ich bewege mich in dieser Garage nur mit Handschuhen. Ist jetzt nichts, was ich von vornherein ausschließen würde. Was ich halt trotzdem mache, ist rauchen. Weil ich nicht davon ausgehe, dass sie jetzt die Garage im nächsten Moment hochnehmen. Also das hat schon eine logische Erklärung. Ja, und dass man die Telefonliste da drin findet, ich glaube, die haben sich in der Garage schon sicher gefühlt. Das war ja auch nicht so, dass Zschäpe die Direktmieterin war, sondern der Direktmieter war Klaus Apelt, das war ein Polizist aus Jena. Und sie hat sozusagen bei ihm die Garage angemietet. Das haben die aber auch nicht festgestellt vorher, dass er Polizist ist. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass er Polizist ist und Kollege. Dann haben sie gedacht, mit dem können wir nicht reden, weil der warnt die bestimmt. Und dann haben sie sozusagen am Tag der Durchsuchung über eine Stunde darauf gewartet, bis der Schlüsseldienst die Garage geöffnet hat, anstatt einfach zu dem Kollegen zu gehen und zu sagen, hier, gib mal einen Schlüssel, mach mal auf. Hat dazu geführt, dass Böhnhardt weg war, als sie die 1,4 Kilogramm Sprengstoff gefunden hatten und die Rohrbombe. Ja.
Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die Leute auf der Liste nicht weiter verfolgt wurden oder warum da nicht nachgegangen wurde.
Na, weil da der Rechtsextremismus-Experte vom Bundeskriminalamt gekommen ist, der Herr Prümmendorf, und der hat das gesagt.
Und
also, das ist die einzige Erklärung, die es gibt. Na, das ist ein Experte.
Ja, aber... Wollen wir nachher nochmal in die Diskussion kommen? Oder außer du möchtest was dazu sagen?
Zum tiefen Staat?
Können wir aber auch nachher noch machen.
Ja, können wir nachher noch machen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Sachen, die auf möglicherweise sowas hinweisen sollten.
Genau, aber um mal bei der Adressenliste zu bleiben, damals wurde ja die Zielfahndung in Thüringen beauftragt, diese drei zu finden. Und die war ja bis zu dem Zeitpunkt auch immer relativ erfolgreich, wie ich das verstanden habe. Und denen wurde ja dann einfach zum Beispiel diese Adressliste nicht übergeben. Und der zuständige Polizist für die Durchsuchung wurde ja auch immer mal in seiner Arbeit so ein bisschen behindert. Und die haben ja dann vor den Ausschüssen, also Melzer und Wunderlich, die haben ja dann vor den Ausschüssen ausgesagt, dass sie sozusagen immer das Gefühl hatten, dass sie eben mit Absicht bei der Arbeit gehindert wurden und dass da sozusagen jemand die Hand über den Dreien hatte. So, und im Bundestagsuntersuchungsausschuss wird jetzt gesagt, ja, da gibt es keine Beweise für, das sind nur Bauchgefühle. Aber was glaubst du denn ist da dran?
Ich glaube, dass man manchmal auf seine Bauchgefühle hören sollte. Das so als erstes. Natürlich gibt es bisher keine Beweise dafür. Aber wenn die Zielfahnder, und es war wirklich das erfolgreichste Zielfahndungskommando von Deutschland, über Jahre versuchen, die drei zu finden, über Jahre immer wieder ganz nah rankommen. Also die sind bei Mandy Struck vor der Tür. Die ja Cepe Ausweis zur Verfügung gestellt hat, die ihnen die zweite Wohnung besorgt hat, die sind richtig dicht dran. Und dann gibt's immer wieder so einen Rückfall, so einen Rückschritt, wo plötzlich eine Information fehlt, wo plötzlich eine Person nicht mehr dort anzutreffen ist, wo sie dachten, dass sie antreffen, wo sie plötzlich einen anderen, ich sag mal, wo nebenbei ein anderer Auftrag mit reinfuscht und. Ich glaube, dann sollte man das Bauchgefühl nicht einfach nur abtun, sondern schon dranbleiben. Und entscheidend ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass möglicherweise der Verfassungsschutz versucht hat zu verhindern, dass die gefunden werden. Natürlich gibt es dann dafür keine Beweise. Also, ne, ich sage jetzt nicht, dass genau das der Beweis ist, aber mich würde es wundern, wenn es für sowas Beweise gäbe. Und ich finde, den Herrn Wunderlich finde ich jetzt nicht so vertrauenswürdig, sage ich ganz ehrlich. Aber der Mario Melzer, was der erzählt, ist schon krass. Und das ist nicht der Einzige. Es gibt weitere Polizisten. Es gab eine Soko Rex in Thüringen. Die ist im September 96 aufgelöst worden. Bis heute weiß niemand, wer die aufgelöst hat und warum die aufgelöst wurde. Was aber diejenigen, die damals in der Soko Rex beschäftigt waren, sagen und was auch bestätigt wird, das war so eine richtige Top-Einheit. Die haben sozusagen registriert, Neonazis, das nimmt zu, die Übergriffe nehmen zu, die Straftaten nehmen zu, wir gehen jetzt ran und versuchen, zu den einzelnen Straftaten die Einzelverantwortlichen zu finden. Das haben die auch geschafft. Die haben irgendwie 80% sozusagen zuordnen können und auch zur entsprechenden Verurteilung das Ganze gebracht. Und dann werden die plötzlich im September 96 aufgelöst. Heute will es keiner gewesen sein. Niemand weiß warum, gibt überhaupt keinen Anlass und Grund dafür. Dann taucht plötzlich Operation Rennsteig auf in Medien, also jetzt im Jahr 2012 dann. Und dann rufen mich zwei Polizisten an, die, ist komisch, dass die einen jetzt anrufen, ist echt komisch, aber und sagen, na ja, das ist doch der Grund. Wir sind denen zu nahe gekommen. Operation Rennsteig, diese gemeinsame Aktion vom Bundesamt, vom Militärischen Abschirmdienst, vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, die irgendwie versucht haben, über 40 Nazis anzuwerben als Quellen, die beginnt im Herbst 96. Und die zwei Polizisten sind felsenfest überzeugt davon, ich weiß nicht, ob es stimmt, die sagen, das ist der Grund, warum wir aufgelöst wurden. Weil wir genau an den Nazis, die versucht haben, als Quellen anzuwerben, dran waren, um die eben Straftaten zu überführen, um die ins Gefängnis zu bringen, um die zu hindern. Ob es so ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, manchmal sollte man Bauchgefühlen dann doch vertrauen und zumindest so lange denen nachgehen, bis sie nicht mehr da sind.
Genau, also dann tauchen die drei sozusagen unter. Ich weiß nicht genau, ob da der Begriff Untergrund so sinnvoll ist. So wie ich das verstanden habe, sind die ja sozusagen untergetaucht zu Leuten, mit denen sie 2 Wochen vorher noch auf einer Nazi-Demo gesehen wurden. Und zwar irgendwie in
Dresden.
Ja, Dresden, irgendwie ein paar Kilometer weit, also schon, weiß ich jetzt nicht so genau.
Anderthalb Stunden.
Mit dem Auto. Und das Netz, was sie ja scheinbar auch erstmal trägt, ist ja auch ein Platt- und Honor-Netz, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen und auch darauf, also das ist jetzt auch so ein bisschen vermengt, aber ich meine, die waren im Urlaub und haben relativ öffentlich gelebt und es gab ja durchaus auch Fahndungsplakate, aber trotzdem, und es wurde ja auch in den 2000ern immer mal darauf hingewiesen, dass die ja im Untergrund sind, zum einen medial, aber auch von den Behörden, die sind ja trotzdem nicht gefunden worden. Aber vielleicht erstmal zum Platt und Honor Netzwerk, was ja gerade Ende der 90er noch sehr.
Und das bis heute aktiv.
Okay,
Also jedenfalls in Thüringen und Sachsen gibt es regelmäßig Platt und Honor Konzerte. Trotz Verbot nicht tot trifft in dem Fall wirklich zu. Die Unterstützung, also wir haben die große These, dass die Unterstützung, mittlerweile ist sie auch zum Teil bestätigt, vor allem aus dem Platt- und Honor-Netzwerk gekommen ist. Und das A, wegen der Finanzierung am Anfang. Am Anfang waren ja die Banküberfälle noch nicht, sondern die haben ja mehrere Monate von was auch immer gelebt. Zum Zweiten wegen den Personen, die sie am Anfang unterstützen, eben Thomas Starke, aber auch Jan Werner. Jan Werner ist Sektionschef Platt- und Honor Sachsen gewesen, der dann später Lanzer-CDs produziert hat und da auch im Lanzer-Verfahren mit zumindest teilverurteilt wurde, wegen Marcel Degner, der in Thüringen, V-Mann vom Thüringer Landesamt, der in Thüringen Soli-Konzerte für die organisiert hat, um Geld zu organisieren, und dann wegen den Strukturen, also Combat 18, der militärische bewaffnete Arm letztendlich von Platt und Honor, ist sozusagen das Äquivalent zu dem, was NSU war und was NSU auch gemacht hat. Und von daher von den Personen, die das Ganze unterstützt haben, finanziell, ideell und strukturell, und dann eben von, ja, ausgehend von der Ideologie, die dahinter steckt, das passt alles auf Platt und Honor und insbesondere auf deren bewaffneten Arm. Deswegen sagen wir, das ist anfangs Platt und Honor Netzwerk gewesen und höchstwahrscheinlich auch darüber hinaus. Also vor allem diese Verbindung, die es dann nach Schweden gibt und die Anrufe, die dann plötzlich aus der Schweiz kommen und was weiß ich was, das kann eigentlich nur Platt und Honor sein, weil es eben ein Netzwerk ist, was nicht nur in Deutschland besteht, sondern weltweit und insbesondere in den europäischen Ländern ja bis 2004 sehr aktiv war. Also der schwedische Arm und der englische Arm sind, der britische Arm, das sind mit die aktivsten. Nee, ist es nicht. Also im Untersuchungsausschuss ist rausgekommen, dass Marcel Degner Konzerte für die gemacht hat, um Geld reinzuholen. Das so. Und dann muss man halt wissen, wer ist Marcel Degner. Und das erfährt man nicht über den oder nicht unbedingt über den Untersuchungsausschuss. Nur also der V-Mann-Führer von Marcel Degner, den haben wir gefragt, wie es sein kann, dass er den Sektionsleiter von Platt und Honor führt, wenn es doch die Grundregel gibt, keine Führungsperson als V-Leute zu führen. Und er hat gesagt, das war doch keine Führungsfigur. Und dann, aber der war doch der Sektionsleiter Thüringen. Ach Quatsch, es gab keine Platt und Honor-Sektion in Thüringen, das war doch nur auf dem Papier. Aber der war doch der Bundeskassenwart von Platt und Honor. Ja, der hat immer mal wieder Geld gehabt, aber ach Quatsch. So, das ist sozusagen das, was im Untersuchungsausschuss rauskommt. Und das andere ist dann ganz klar der Apabitz, aber auch Lotta, AIDA ist es in Bayern, Art Dresden beziehungsweise Gamma in Sachsen. Das sind letztendlich die Antifa-Gruppen, die diese Informationen haben und die zur Verfügung stellen. Da sollte man auf Behörden letztendlich nichts geben.
Und jetzt einmal kurz, weil wir sozusagen in Hamburg sind und auf das Netzwerk auch gucken. Es gab ja neulich so ein paar Artikel eben zu den Verbindungen vom NSU nach Hamburg, die ja unter anderem über diese Briefe liefen, die ja selber verschickt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, wo sie um Unterstützung gebeten haben, aber selber ja noch Geld mitgeschickt haben. Mhm. Kannst du einmal zu den Briefen vielleicht kurz was sagen und dann eben zu den Verbindungen nach Hamburg, das ist ja vor allen Dingen die Gisa Pahl wohl?
Na, das ist bisher die einzig klare Verbindung, Gisa Pahl, die es gibt. Das ist ja so die Top-Anwältin der Nazi-Szene bundesweit, die Schulungen gemacht hat in den 90er Jahren, unter anderem auch Schulungen gemacht hat in Heilsberg, das Nähe Saalfeld. Das war sozusagen das Stammlokal im Besitz des Thüringer Heimatschutzes. Und an diesen Schulungen haben eben auch mundlos Bönhard Schäpe teilgenommen und unter anderem auch an einer Schulung von ihr. Und es gibt diese in der Frühlingsstraße 26, also dem abgebrannten Haus in Zwickau, sind glücklicherweise sehr viele Sachen erhalten geblieben. Unter anderem halt ein Zettel, auf dem zehn Namen von Vereinen oder von Institutionen sozusagen stehen. Unter anderem steht darauf das Deutsche Rechtsbüro. Da steht aber auch unter anderem drauf der Weiße Wolf. Weißer Wolf ist das Blatt gewesen, was im Jahr 2002 erstmalig den NSU erwähnt hat. Mit vielen Dank an den NSU, der Kampf geht weiter, es wird Früchte tragen, so ungefähr steht es drin. Diese 10 haben sehr wahrscheinlich alle eine Spende vom NSU bekommen. Beim Weißen Wolf ist es nachgewiesen, genauso ist es nachgewiesen beim Fahnenträger. Das ist auch so ein Nazi-Fanzine-Magazin aus Sachsen gewesen. Die haben, glaube ich, 500 beziehungsweise 2.500 bekommen vom NSU rüber. Und was sozusagen die Theorie ist, dass dasselbe auch beim Deutschen Rechtsbüro stattgefunden hat. Deswegen steht es mit auf dieser Liste, handschriftlichen Liste. Und das Problem ist, dass das BKA beziehungsweise diese Sondereinheit, die sie jetzt gebildet haben, nicht nachweisen kann, wer denn im Jahr 2001, 2002 sozusagen der Rechtsinhaber fürs Deutsche Rechtsbüro gewesen ist. Also wen man verantwortlich machen kann für damals und bei wem man dann die Durchsuchung durchführen kann, um mögliche Beweise zu finden. Man hat in Mecklenburg-Vorpommern, hat man nämlich die Beweise gefunden, dass es diese Überweisung gegeben, nicht Überweisung, diesen Barscheck, das Geld gegeben hat. Und die hat man gefunden bei David Peterreit, der war damals der Herausgeber vom Weißen Wolf und ist heute Abgeordneter der NPD im Mecklenburg-Vorpommerischen Landtag. Man könnte das sozusagen auch bei Gisa Pahl finden, weil Gisa Pahl diejenige ist, die für die Anfang 2000er mit fürs Deutsche Rechtsbüro verantwortlich ist. Aber es lässt sich halt nicht 100% belegen, dass sie alleinig verantwortlich ist. Deswegen gibt es bei ihr keine Durchsuchung. Deswegen wurde bei ihr auch logischerweise nichts gefunden, nichts entdeckt. Und dazu kommt, glaube ich, die große Sorge, wenn man einmal beginnt, bei Anwälten eine Durchsuchung durchzuführen, auch wenn es eine Nazi-Anwältin ist, dann überschreitet man so eine gewisse Schutzgrenze, wo ich sage, man sollte wirklich überlegen, ob man das will. Das kann nämlich in der Konsequenz auch die eigenen Anwälte mal betreffen und dann ist es gar nicht schön. Aber das ist, ja, Gisa Pahl ist sozusagen die Verbindung, die vom NSU nach Hamburg führt. Weitere Verbindungen haben zumindest wir bisher nirgendwo gefunden.
Dazu, was ist mit der Weißen Wolf in Terrorschulung? Also der Kameradschaft,
die scheint ja im Zusammenhang zu stehen mit Eudox, irgendeiner Nazi-Band aus Thüringen. Aber da gibt's komischerweise nicht wirklich so eine Namensüberschneidung, also Personenüberschneidung. Es gibt nur ein paar, wollen wir uns nachher mal unterhalten? Ja.
So, ich würde jetzt. Kriegen wir hin. genau, nur kurz zur Strukturierung sozusagen. Ich würde jetzt einmal noch auf den Zeitpunkt des Auftauchens eingehen. Dann haben wir sozusagen den Themenkomplex NSU abtauchen, also sozusagen, als sie dann der nationalsozialistische Untergrund waren, diese drei, abgehakt und würde dann sozusagen in die 90er gehen, als Mundlos, Bönhard und Schäpe noch hohe Nazikader in Thüringen waren. Aber jetzt erstmal der Zeitpunkt des Auftauchens, der Selbstaufdeckung des NSU ist ja auch so ein bisschen, liegt ja auch noch ein bisschen im Dunkeln, was da eigentlich, warum passiert ist. Was ist denn da zum jetzigen Zeitpunkt bekannt?
Nichts, was nicht schon irgendwo in der Presse gestanden hätte. Die entscheidende Frage ist, wie erfährt Schäpe das? Das ist bis heute nicht geklärt.
Und auch durch diese drei neu aufgetauchten SIM-Karten nicht? Okay. Also das heißt, Banküberfall,
Wohnwagen voller Waffen, fahren auf dem Parkplatz. Ein kleiner Streifenwagen mit zwei mutigen Thüringer Polizisten kommt und daraufhin erschießen die sich. Keine Ahnung. Ja, nee, und dann jagt Schäpe die Frühlingsstraße 26 hoch. Ohne dass irgendwie klar ist, wie weiß die das? Also entweder haben sie es vorher geplant, das ist ja die Variante, fragt man sich, okay, warum nehmen die dann nochmal eine Bank hoch? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Oder es gibt irgendeine Kontaktmöglichkeit, die Schäpe hatte, die bis heute nicht nachgewiesen ist. Es gab eine Zeit lang ja den Verdacht, dass André Kapke, enger Freund Wohlleben und damals mit Schäpe Mundlos-Böhnhardt, aktiver Nazi, heute auch noch Nazi, dass der möglicherweise ihr das erzählt hätte, ist aber auch ausgeschlossen worden mittlerweile, also hat faktisch keine Möglichkeit dazu gehabt. Sie hat nicht danach gegoogelt, sie hat nach irgendwelchen, also die haben ihre Internetaktivitäten überprüft und das ist ja alles zumindest auf den Rechnern, die sie dort hatten, nachweisbar gewesen. Die hat nach irgendwelchen Pferdefarmen oder sowas gegoogelt, aber nicht nach Unfällen, nicht nach Eisenach, nicht nach Banküberfall, nicht nach Tote, nicht nach gar nichts. Woher erfährt die, dass die zwei tot sind? Was ja dann in der Konsequenz dazu führt, dass sie sozusagen das Ganze beendet.
Und dann ja noch eine Weile durch Deutschland fährt und sich dann stellt, davon ausgehend, dass sie schon gesucht wird, wurde aber erst seit einem Tag irgendwie gesucht.
Nee, das stimmt nicht ganz. Okay. Da gibt es nämlich auch so eine komische Sache. Und zwar die Thüringer Polizisten, der wird auch jetzt irgendwann im November, Dezember, Januar, wird einer von denen zumindest in Untersuchungsausschuss vorgeladen. Der Herr Menzel, nicht Melzer, Herr Menzel, das war der PD-Chef Gotha, der war zuständig für den Banküberfall und dann eben auch für die Toten sozusagen, die da gefunden wurden. Der hat sich die Toten angeguckt, dann haben sie Fingerabdruckscan gemacht, ob sie feststellbar sind. Zwar nicht beide feststellbar, aber Böhnhardt war feststellbar. Er hat logisch gedacht, dann ist der zweite mundlos. Und dann hat er den Wiesner angerufen, also den ehemaligen V-Mann-Führer von Tino Brandt, und hat gesagt, wo ist die Schäpe? Und das wollen wir dann im Untersuchungsausschuss mal von ihm wissen. Wie kommt er da drauf, dass sozusagen der Wiesner was damit zu tun haben könnte? Das ist ein Polizeichef, also von einem nicht ganz kleinen Landkreis in Thüringen. Wo hat der überhaupt die Nummer vom Wiesner her? Ist ja auch sowas, die bekommt man ja nicht so ohne weiteres. Und dann eben sofort als erstes dieser, ich nenne es mal in einem gewissen Sinne vielleicht Ermittlerinstinkt, wenn mir jetzt jemand hier was sagen kann, dann ist es der Verfassungsschutz. Und der muss noch mehr gesagt haben, der muss nämlich gesagt haben, entweder du sagst mir jetzt, wo die Schäpe ist, oder ich sorge dafür, dass euer komplettes Amt hochgeht. Ja. Mal gucken, wird spannend, wenn er da ist. Oder weiß man das? Weil der redet. Der will reden. Der hat einen richtigen Hals auf dem Verfassungsschutz. Der war halt selber zum Teil auch damals schon beteiligt als Polizist. Und meines Wissens hat er das sogar schon, zumindest hat das einigen Journalisten wohl schon gesagt, ja.
Und soweit ich weiß, hat der Wiesner das ja auch voller Empörung.
Ja, genau. Erzählt. Wiesner hat es im Untersuchungsausschuss bestätigt. Wir haben Wiesner danach gefragt. Und hat er gesagt, ja, der hat mich angerufen und meinte, ich hätte was damit zu tun. Ich weiß gar nicht, wo der meine Nummer her hat.
Also das war ja auch nicht das erste Mal, dass er danach gefragt wurde, sondern er wurde ja, wie ich es verstanden habe, seine ganze Karriere immer mal gefragt, wo sind denn die eigentlich?
Ja, sein Leben lang im Dienst des Landesamtes für Verfassungsschutz, also ist er ja jetzt nicht mehr, ständig. Seine Kollegen alle 2 oder 3 Tage, wo sind denn die 3? Das muss dem ganz schön auf den Zeiger gegangen sein irgendwann, aber ich weiß nicht, ob da, ich finde es nur wirklich merkwürdig, dass ein Polizeichef, nachdem er feststellt, da liegt der Böhnhardt, der ist tot, der hat keinen Kopf mehr und da liegt er mundlos, dem fehlt die Hälfte vom Kopf, dass der als erstes einen Verfassungsschutz anruft und sagt, mir fehlt die Schäpe, bring die mir mal her. Das ist, und das 13 Jahre nach Abtauchen.
Genau, und das bezieht sich ja auch durchaus darauf, dass, und das ist sozusagen der Bogen in die 90er, dass die drei ja schon als Trio vorher aufgetreten sind. Also dass man auch schon so ein bisschen wusste, okay, wo 2 von denen sind, ist die dritte Person nicht weit. Magst du einmal beschreiben, wie die Nazi-Szene in Thüringen in den 90ern so war und welche Rolle die drei da auch gespielt haben vielleicht und wie sich das Ganze dargestellt hat, aus welchem Umfeld die kommen, wo die sozusagen ihre Idee da her hatten?
Na, ich glaube, das andersrum. Die Nazi-Szene in Thüringen in den 90ern, und ich kann es vor allem für Jena sagen, also ich bin Jena 90er Jahre groß geworden, kenne die drei auch noch von damals, war nicht viel anders als in Sachsen, als in Sachsen-Anhalt, als in Mecklenburg-Vorpommern, als in Brandenburg. Ich kann es für die westdeutschen Bundesländer nicht einschätzen, wie es da war, aber für die ostdeutschen Bundesländer ist ganz klar, dass man hat so einen Zustand von fast, im positiven Sinne, fast Anarchie. Die Sicherheitsbehörden, also Polizei, sind komplett aufgelöst, wissen gar nicht, was sind denn jetzt die Regeln, an die sie sich zu halten haben, was dürfen sie jetzt nicht. Und man hat eine sehr große Bewegungsfreiheit gehabt, 90, 91 bis ungefähr 92. In der Zeit schwappen nach Ostdeutschland, nicht nur schwappen, sondern kommen ganz bewusst nach Ostdeutschland führende Nazi-Kader aus den alten Bundesländern. Christian Worch, Jürgen Rieger, Steffen Hubka, hier, der Kühn, Michael, genau, die kommen alle rüber und versuchen sozusagen die Nazi-Strukturen in Ostdeutschland aufzubauen. In Thüringen machen sie das unter anderem über ja die Unterstützung von Waffenübungen, über die Lieferung zum Teil auch von entsprechenden, ja damals Handgranaten und ähnlichem mehr. Damit wurde dann auf alte Russenkasernen gegangen und dort wurde das Ganze ausprobiert. Da gibt's auch alte Spiegel-TV-Berichte, wo die Nazis ganz offen agieren und auf so einer alten russischen Kaserne üben und dann gegenüber Spiegel-TV erklären, sie machen das jetzt, weil die Asylheime sind ja so ähnlich aufgebaut. Und wenn man sozusagen hier das mit den Handgranaten hinbekommen würde, kann man das dann ein Jahr später, ein paar Monate später auch bei den Asylheimen so machen. Dann kommt, ich sag mal, die Grundstimmung in der deutschen Bevölkerung ist eine rassistische. Die kommt sozusagen hoch und die erfährt in Rostock, in Mölln, in Lichten, also Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Hoyerswerda. Es sind, glaube ich, bundesweit 91, 92 sind über 300 Asylheime angegriffen worden. Man kennt immer nur die großen, wo es auch zu Opfern gekommen ist, aber es gab's in allen Bundesländern. Nazis unterstützen das Ganze, Nazis forcieren das Ganze, Nazis erfahren Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung und sie stellen fest, dass obwohl sie nicht parlamentarisch irgendwo vertreten sind mit einer entsprechenden Ausübung von Gewalt, in der Konsequenz ihre Ziele politisch umgesetzt werden, nämlich Abschaffung des Grundrechts auf Asyl mit der SPD, das nennt sich so, na gut, in der Konsequenz davon ist sozusagen eine zunehmende Militarisierung, Militanz feststellbar. Es kommt zu ständig, also fast täglichen Übergriffen. In Jena war das so, dass die nachts auf die Jagd gegangen sind mit Autos, mit Baseballschlägern und Leuten aufgelauert haben. Dienstags hatten wir, JG war eins der wenigen Zentrenorte, wo man als linker alternativer Mensch sein konnte. Die wussten, dass da Dienstag sozusagen das Plenum ist und haben dann ab 22 Uhr, 23 Uhr, richtig Stadtmitte sind sie abgefahren und haben versucht, die Leute zu kriegen, die da gekommen sind. Und die haben die Leute bekommen. Mit richtig, zum Teil war es schon Totschlag, versuchter Totschlag sind die mitverurteilt worden, einige zumindest. In der Zeit werden die groß. Also mit der Erfahrung, Gewalt ist sinnvoll, um sozusagen unsere Ziele politisch umzusetzen, auch ohne Zurückschrecken davor, dass Menschen sterben. Und sie werden groß in der Zeit, in der Angela Merkel auf die Idee kommt, man könne ja dieser zunehmenden Jugendgewalt in Ostdeutschland mit Sozialpädagogik was entgegensetzen, mit dem Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, also entpolitisiertes Programm, um den zunehmenden Rechten faktisch Terrorgruppen ein Stück weit ja die Macht zu nehmen. Das hat nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist, dass es dann im Dichterweg in Weimar, das war ein besetztes Haus von Nazis, plötzlich finanzierte Sozialarbeiter gegeben hat, dass im Winzerclub in Jena kommunales Jugendzentrum sozusagen der infrastrukturelle Ort für den NSU, aber auch für, also den späteren NSU, aber auch ein größeres Neonazi-Umfeld entstanden ist. Also da hatten die Neonazis ihren Raum, ihre Treffmöglichkeiten. Dort gab es den Bandproberaum für Vergeltung, eine der bekannten Nazi-Bands in zumindest Thüringen damals. Von da aus sind sie losgezogen, um Leute zusammenzuschlagen und das Ganze finanziert über dieses Bundesprogramm. Das ist sozusagen, glaube ich, mit einer der Hauptmerkmale für die 90er Jahre, für alle Nazis, die in den 90er Jahren groß werden, dass diese Grunderfahrung mit Gewalt bis hin zum Mord setzt sich politische Ziele um. Und das Zweite ist so ein Stück weit die Zustimmungserfahrung der Bevölkerung, durch die Bevölkerung, die sie hatten. Also das Rostock, Solingen und so weiter, vollkommen klar, wo ja auch applaudiert wurde, wenn es gebrannt hat, auch applaudiert wurde, wenn Menschen geschrien haben vor Angst, vor Schmerz, vor ja was auch immer. Aber auch die Zustimmung in Form der, ich nenne es mal, Gleichgültigkeit. Ne? Das medial wurde das Ganze heruntergespielt auf rivalisierende Jugendgruppen. Wenn man versucht hat, das stärker zu thematisieren, wurde immer gesagt, ihr seid doch diejenigen, die hier ein Problem haben. Ihr braucht ein Feindbild, um zu existieren. Ihr könnt ohne die Nazis gar nicht leben, war so eine Grundaussage. Und ja, jetzt hört doch mal auf, immer mit dem Finger auf Jena zu zeigen. So schlimm ist es hier nun auch nicht. Und das für Jena gilt, für Saalfeld gilt, für Weimar gilt, für Erfurt gilt, für eigentlich alle ostdeutschen Städte, die damals eine Nazi-Szene hatten und die damals Teil zumindest dieses AGAG-Programms gewesen sind, also Standortfaktor.
Das, ja, und welche Rolle haben die drei in der Szene gespielt bis zum Zeitpunkt des Untertauchens?
Na, Mundlos und Böhnhardt sind mit Führungspersonal der Kameradschaft Jena gewesen. Kameradschaft Jena ist dann später die Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes geworden. Zschäpe ist so ein Stück weit das spannende Frauen in der rechten Szene. Gibt's relativ viele, es gibt aber nicht so viele, die auch führend in Erscheinung treten. Also die A, einen Mund wirklich aufmachen und B, also nicht nur Freundin von, in Anführungszeichen, Mund aufmachen, sondern die auch selber mit zuschlagen. Zschäpe gehörte zu denen, die sowohl Mund aufgemacht hat, als auch selber mit zugeschlagen hat. Und dadurch auch, ich sag mal, das ist ja immer nur so eine Außenwahrnehmung. Ne? Man es steckt ja da nicht, man kriegt ja auch, für die 90er galt zumindest, dass wir nicht wirklich viele Infos, außer das sind die Nazis, das ist der, diese ist mit dem zusammen und so weiter hatte. Das hat Zschäpe schon so ein Stück weit ausgezeichnet, zumindest in der Jenaer Nazi-Szene, dass sie mit aktiv dabei war und nicht nur das Anhängsel. Und viele andere Mädchen, die damals, was weiß ich, Freundin von Kapke, Freundin vom Wohlleben und so weiter, die waren das Anhängsel. Die waren selber nicht aktive, als aktiv Neonazis in Erscheinung tretende Frauen, sondern ja, so ein Stück weit hinten dran.
So, wo du gerade schon von den Pogromen in den 90ern gesprochen hast und wie davon die Nazi-Szene auch beeinflusst wurde, würde ich jetzt einmal nochmal den Bogen sozusagen zu heute schlagen und dann zu so einer Kurzanalyse sozusagen kommen. So, also ich würde ja davon ausgehen, dass NSU auch was mit der gesamtdeutschen Gesellschaft zu tun hat. Zum einen wurde es eben nicht erkannt. Eben auch dadurch, dass einfach in der Zeitung von den sogenannten Dönermorden die Rede war und man das einfach so hingenommen hat und auch total folgerichtig findet, weil in der rassistischen Gesamtstimmung ja sozusagen eh klar ist, wer da wen umbringt und da sozusagen von niemandem groß weitergedacht wurde, weder medial noch gesamtgesellschaftlich. Und nun kann man ja gerade über die letzten anderthalb Jahre und jetzt auch über die letzten Wochen nochmal sagen, dass ja sowas wie eine Pogromstimmung gerade gegen die aktuellen Geflüchtetenunterkünfte ja schon zunimmt, so, also dass sich auch zum Teil schon der Mob so ein bisschen sammelt. Genau, also das sozusagen als gesamtgesellschaftliches Bild, was ich da zeichnen würde und wo man ja auch eine gewisse Praxis für eine Linke ableiten sollte, die sich ja auch vielleicht aus der Beschäftigung mit NSU ergibt, dass man eben dann nicht zum Beispiel so tut, als gäbe es einen größten Unterschied zwischen den Anwohnerinnen und den Nazis, die die Heime angreifen, weil ja letztlich da alle doch zusammenstehen. Und ja, also ich glaube einfach, dass das viel miteinander zu tun hat und dass man eben entsprechend auch im Hinblick auf die Beschäftigung mit NSU eben die jetzigen gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse im Blick behalten sollte. und eben vielleicht nicht nur aufarbeitet, sondern auch ins Jetzt guckt. Aber was, zu welcher Analyse kommst du denn da im Moment, was sozusagen Deutschland und Rassismus angeht?
Ich glaube, keine andere Analyse, als das viele andere auch machen. Und ich will da auch nicht die große Analytikerin sein, sondern eigentlich ist es doch relativ klar. Nazis morden, der Staat schiebt ab und so weiter. Das als erstes, als zweites, Rassismus ist ein Teil der deutschen Gesellschaft. Und man sollte sozusagen, glaube ich, ein Stück weit den Blick von den Nazis weg, damit meine ich nicht, dass die nicht interessant sind, aber das Hauptaugenmerk heute noch auf Nazis zu legen, glaube ich, ist ein Stück weit falsch. Man sollte zumindest einen Teil davon auf die deutsche Bevölkerung legen und sich viel stärker mit dem Alltagsrassismus als solches versuchen auseinanderzusetzen und da versuchen, ich nenne es jetzt mal Strategien zu entwickeln, was kann man denn da machen? Also Thüringen ist jetzt klar, da das kenne ich halt Thüringen, 56% sagen, Deutschland ist gefährlich überfremdet, der Thüringer. Und wir haben in Thüringen 1,8% Migrantenanteil. So, und wenn die, wenn mehr als die Hälfte der Thüringer Bevölkerung so eine Meinung hat, dann sage ich, die 4%, die die NPD wählen, sind doch nicht das Hauptproblem. Sondern der, ich nenne es mal Resonanzboden, auf dem die NPD spielt und auf dem die auch aufbaut und der ihnen sozusagen auch die Ermutigung, die Zustimmung, den Applaus und so weiter gibt, wenn sie dann entsprechende Aktionen durchführen. Und ich glaube, diesen Resonanzboden zu entziehen, ist die eigentliche Herausforderung an eine Linke, das zu machen. Heißt nicht Nazis ignorieren, aber ran an die Gesellschaft.
Und im Grunde kann man es ja auch von niemand anderen erwarten. Also wenn jetzt wie zum Beispiel in Sachsen eine Schülergruppe aus Hamburg angegriffen wird, wird ja dann immer noch gesagt, ja nee, das ist ein Einzelfall. In der Sächsischen Schweiz gibt es schon lange kein Problem mehr mit Nazis und hier können alle schön sicher in Urlaub fahren und das ist, das schadet total unserem Ansehen. Also die Reaktion auf Nazi-Angriffe ist ja auch nach NSU sozusagen staatlicherseits keine andere.
Ja, immer noch dieselbe wie in den 90ern. Ja. Und ich meine, Sachsen, hallo, also nach Sachsen fährt man nicht. Nein, im Ernst. 19. Februar 2011, im Anschluss gibt es 1436 Verfahren gegen Leute, die den Nazi-Aufmarsch blockiert haben, die versucht haben und die es geschafft haben, die Nazis zu stoppen. Jetzt mag man ja in Teilen da nicht mit übereinstimmen, man mag Blockaden auch nicht mögen, aber es gibt 1436 Verfahren, die bis heute laufen. Und den einen, Tim, kennen bestimmt alle, nicht vorbestraft, der kommt nach vorne gerufen hat. Ich habe die Videos gesehen, weil mein Vater ja selber so ein Verfahren dran hat. Der hat wirklich nur kommt nach vorne gerufen und der kriegt 22 Monate ohne Bewährung. Wieso fährt man nach Sachsen in Urlaub? Jetzt mal im Ernst. Also wenn man schon irgendwie in seinem Urlaub auch was Sinnvolles und Gutes machen will, dann bitte in ein anderes Bundesland. Es gibt in Sachsen ein paar fitte Leute, keine Frage. Aber die sagen mittlerweile auch, Sachsen ist verlorenes Gebiet. Ja, ich bin da, was Sachsen angeht, nicht objektiv.
Ja, das war's für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer samstags 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und aber auch im Internet runterladbar auf der FSK Homepage als Podcast und bei freie-radios.net. Dort sind auch alle vergangenen Sendungen zu finden, wenn man also nochmal was nachhören möchte. Jetzt kommt ja der Winter, da kann man sich das vielleicht auch mit einer Tasse Tee entsprechend gemütlich machen. Ja, wie gesagt, heute lief ja der zweite Teil der Veranstaltung mit Katharina König aus der Roten Flora hier als Urlaubsvertretung. In der nächsten Woche werden wir in den nächsten Teil reinhören. Das wird dann die Diskussion sein und danach geht es hier mit der aktuellen Berichterstattung, Analyse und so weiter wie gewohnt weiter. Dann durchs ganze Jahr. Und wie gesagt, das haben wir schon letzte Woche angekündigt, der November wird im NSU-Prozess spannend. Da kommen ja nicht nur die Verwandten von Beate Zschäpe zum Aussagen, sondern auch das ganze Nazi-Umfeld oder ein paar davon, die bekanntesten Namen, Tino Brandt, André Kapke, Mandy Struck, und die kommen dann und sagen aus. Und was auch noch spannend werden kann, Es wird jetzt immer mal häufiger, ist davon die Rede, dass Cepe vielleicht doch an manchen Tatorten war. Das in Dortmund war ja nicht richtig nachweisbar, aber der Richter Götzl, der möchte sich jetzt die Videobänder von der Kolbstraße in Köln nochmal ansehen, beziehungsweise möchte sie anschauen lassen, das nochmal zu ermitteln. Da gab es ja am Viva-Gebäude, was dort relativ um die Ecke ist, das hat sozusagen Außenkameras und die haben eben Mundlos und Böhnhardt beim Hingehen zur Kolbstraße gefilmt mit diesem Fahrrad, wo die Bombe drauf war und die möchte jetzt überprüfen, ob vielleicht auch Beate Zschäpe auf diesen Bändern zu sehen sein wird. Damit hätte man den handfesten Beweis, der dann nicht von irgendwelchen Nachbarn durch Cover-Up-Stories oder ähnliches widerlegt werden kann, dass Beate Zschäpe in Tatortnähe war. Schauen wir mal, was da rauskommt. Jetzt erstmal bis nächste Woche, Samstag, 19 Uhr, da die letzte halbe Stunde der Veranstaltung mit Katharina König, deren zweiten Teil wir heute gehört haben. Bis dahin!